so, wenn man das Lachen hört, dann weiß man, Buschmann ist fertig. Ich bin noch nicht ganz fertig, ich sitze noch im Kreuzworträtsel. Kann Buschi mir vielleicht helfen? Buschi, Autoteile mit 7 Buchstaben, die letzten 6 sind Enkrad. Hast du, weißt du da?
Sind wir jetzt wieder lustig?
Naja, wir sind auf jeden Fall ganz fett besetzt. Das ist so wie bei der Bundestagswahl, wenn alle am Ende die großen Chefs zusammensitzen.
Lenkrad!
Die Elefantenrunde. In unserem 2. Podcast bei Telekom Basketball haben wir jetzt schon die Latte sehr hoch gelegt. Nicht, weil Buschi da ist, der wird wahrscheinlich weiterhin da sein, sondern unsere Gäste. Aus Bamberg der Geschäftsführer Rolf Bayer der Brose Baskets und Marco Pesic vom FC Bayern München als Geschäftsführer. Ganz lieben Dank für den Besuch. Ja, beide zusammen, beide nebeneinander, beide trennt nicht bei 1 Meter. Wir wollen aber eine ganz friedliche Runde eigentlich machen. Und wie das so ist, wenn man viel Zeit hat, wie beim Podcast, dann fangen wir ganz vorne an. Und ich fange mit dem Gast an, der die weiteste Anreise hatte, bei Rolf Bayer. Rolf, es gab irgendwann mal den Moment, da ging das Telefon und ich weiß nicht, wer dran war. Vielleicht Michael Stoschek als Brose-Chef. Jedenfalls, da warst du noch nicht beim Basketball und dann hat dir jemand am Telefon irgendwas vom Basketball erzählt, vom Brose Baskets. Und erzähl mal die Situation, wie das war, als du damit konfrontiert wurdest, was du jetzt machst. Wie war das?
Naja, es ist, ich muss ein bisschen weiter ausholen. Ich glaube, das war, also ganz unbeleckt mit Basketball bin ich nicht. Ich habe mit der Organisation eigentlich schon seit 7 Jahren zu tun. So als Mentor im Hintergrund für das Backoffice. Also insofern war ich jetzt nicht ganz blind bei der Geschichte. Ich habe im Juni 2013 irgendwann mal so einen Auftrag bekommen. Da ging es um gesellschaftsrechtliche Themen. Es gab ja mehrere Gesellschafter bei der alten Franken First Gesellschaft, wie sie damals hieß. Und wie das so ist, Brose hat sein Engagement über die letzten 15 Jahre ziemlich deutlich entwickelt. Und dann hat Brose und sicherlich auch der Inhaber gesagt, naja, wenn wir schon einzahlen, dann wollen wir auch mehr Richtung vorgeben, als man das vielleicht in der Vergangenheit getan hat. Also kam ich mit unserem Nuntius, also dem Rechtsanwalt, zu der Aufgabe, diese gesellschaftsrechtliche Transformation zu machen. Und dann gab es einen nächsten Schritt, das war im Oktober 2013, das war so ein Anruf von unserem CEO. Ich soll mal zu meinem Chef ins Büro kommen und er hätte ein kleines Projekt für mich, das heißt Restrukturierung Brose Baskets.
Mhm. Das klingt doch schon mal spannend.
Ja, das war spannend.
Aber hat er wirklich ein kleines Projekt gesagt? Oder
Das weiß ich nicht mehr genau. Das war ja nicht der Stoschek, das war unser CEO. Und dann habe ich dieses Projekt gestartet. Wie man das so macht, aus dem Industriebetrieb kommend, ja, Projektplan und den ganzen Zirkus. Ich bin dann 3 Wochen später zu Herrn Stoschek gefahren. Den hatte ich vorher in meinem Leben, war jetzt 18 Jahre bei Brose vorher, zweimal gesehen. Also der kannte mich eigentlich nicht. Mhm. Ich habe ihm das vorgestellt und habe gesagt, das wollen wir machen. Personal und Organisation und Struktur, Marketing. Dann hat er mich eine Woche später angerufen und hat zu mir gesagt, naja, Sie scheinen ja eine gewisse Struktur zu haben. Er würde mich bitten, an seine Seite im Aufsichtsrat einzutreten. Das war so ein Anruf.
Das war so dieser Moment.
Das war vielleicht der Moment, wo es ein bisschen Klick gemacht hat. Und dann hat sich mein Arbeitsleben ein bisschen verändert. Ja.
Das kann man wohl sagen.
Gut, sportlich kennen wir die Saison 2013-14, das wissen wir alle, wie die gelaufen ist. Da gab es schon ziemlich viel Stimmung im Hintergrund, das muss man ganz klar sagen. Ich will jetzt gar nicht auf die Geschichten eingehen um den Trainer und so weiter, aber wenn man es mal in der Faktenlage zusammenfasst, Wolfgang Haider ist raus zum 30.06. Marco Behns ist zum 30.06. raus. Der hatte gekündigt Mitte Juni. Und dann habe ich wieder einen Anruf oder ein E-Mail bekommen. Da war ich am Gardasee im Urlaub.
Ostküste oder Westküste?
Torre del Benaco. Das ist die Ostseite. Mhm.
Ist schöner.
Das ist eine subjektive Einschätzung. Naja, auf jeden Fall, da gab es die Bitte, doch temporär diese Aufgabe zu übernehmen, der Geschäftsführung. Ich hatte zwischenzeitlich bei Brose einen Arbeitsvertrag für einen neuen Job unterschrieben. Ich hätte das Controlling der Gruppe übernommen, also weltweit. Mhm. Und dann hatte ich am 1. Juli 3 Jobs. Also meinen alten in Hallstatt bei Bamberg, meinen neuen bei Brose in Coburg und den Geschäftsführer.
Okay.
Das sind ja am besten bezahlte gewesen.
Ich habe für keinen irgendwas extra bekommen. Also, der Geschäftsführer bei den Baskets war sozusagen zu dem Zeitpunkt das Hobby. Arbeitsablauf, die Woche war Montag in Coburg, Freitag in Hallstatt, meinen alten Job noch abwickeln und die restlichen 5 Tage Basketball. Ja, und so ging der Sommer durch mit allem, was dazugehört. Andrea war ja zum 13.06. eingestellt. Das heißt, wir haben alles gemacht in der Kürze der Zeit, um überhaupt eine Mannschaft zusammenzustellen. Ja, das war schon spannend, die Zeit. Und ich habe dann im Ende September zu Stosche gesagt, ich gebe meinen Brose-Job zurück. Mir macht das Spaß, ich mache das gerne. Ich fühle mich da auch verpflichtet gegenüber der Aufgabe, weil ich jetzt eigentlich der einzige Kontinuitätsfaktor noch in dem ganzen System war. Kontinuitätsfaktor in Anführungszeichen. Also, und ich habe gesagt, also, wenn wir jetzt schon was angefangen haben im Umbau, dann sollte man es auch zumindest zu Ende führen. Und jetzt sitze ich die 2. Saison da. Ja, schauen wir mal, wie lange es so weitergeht.
Ich denke mal, bei Marco war es so ein bisschen, ich vermute mal, es fing an so im Alter von, weiß ich nicht, 3 Jahren. Der Papa rollt einen Ball, nee, der Papa rollt den Ball ja nicht zu dir, ne? Der hat ihn in den Händen, dribbelt und sagt, hol ihn dir, oder? Erst Defense spielen.
Basketball?
Mit ja,
Basketball,
oder?
Meinst du? Wie ich zu Basketball gekommen bin?
Ja, war das nicht so mit 3, 4 Jahren schon?
Naja.
Nee, 5, 6?
Also die erste Erinnerung, die ich parat habe, war, dass ich 2., 3. Klasse war und an einem Mittwoch Cibona Zagreb gegen Bosna Sarajevo gespielt hat in Sarajevo. Und mein Vater war Trainer. Und Dražen Petrović kam in die Stadt. Und es war ein Feiertag. Und, aber es war so, dass es mit in die Schulzeit reinging. Also die Schule ging, also ich war, glaube ich, bis 18 Uhr in der Schule.
Ui.
Weil früher gab es, man ging vormittags zur Schule eine Woche und dann die nächste Woche dann nachmittags. Es war abwechselnd damals. Und ich weiß, wie ich ihn gefleht habe, dass er mich mitnimmt zu diesem Spiel, was ich natürlich geschafft habe. Und da war ich, glaube ich, 6, 6, 7, 6, 7. Und hatte natürlich in meiner Kindheit ein unglaubliches Glück, dass er mich dann in den Sommerferien immer, und Sommerferien unten waren immer 3 Monate. Also ist nicht wie bei uns, sondern das ganze Sommer halt frei. Und hat er mich immer mitgenommen zu diesen Saisonvorbereitungen der zuerst Kadetten, dann Junioren, Nationalmannschaft, die ja in 3 Jahren kein Spiel verloren hat, und dass ich immer dabei war, Wasser getragen habe, Handtücher getragen habe, spät nachts Bier holen musste, dass es kein Trainer mitbekommt und so weiter.
Das machst du heute auch noch.
Das mache ich auch. Und bin dann halt da so ein bisschen reingewachsen und hatte immer das Glück. Also ich hatte das Glück als Kind, neben wahrscheinlich Hall of Famern groß zu werden, die dann auch nicht nur NBA-Meisterschaften gewonnen haben, sondern europäischen Basketball geprägt haben, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite natürlich durch meinen Vater Leute kennengelernt habe, die in verschiedenen Funktionen, ne, und auch als Trainer über Jahrzehnte europäischen Basketball geprägt haben. Und dann, wenn du da an einem Tisch sitzt, wo dann Bora Stankovic sitzt, der, weil sie 4 Jahre FIBA-Chef war, und dann Duda Ivković sitzt und Dan Peterson und so weiter und die ganzen Leute, und dann hörst du zu, was die erzählen, und dann ist es ganz, ganz schwer, wenn du mit deiner Basketballkarriere aufhörst, dass du nicht im Basketball bleibst, auf die eine oder andere Art und Weise. Und das war halt mein großes Glück, dass ich halt in so einem Umfeld aufgewachsen bin und dass ich heute immer noch die Möglichkeit habe, im Basketball zu arbeiten.
Es ist der Stallgeruch, Rolf, den hast du nicht. Das ist das, was man dir so ein bisschen vorgeworfen hat. Zumindest denke ich mal so von mancher Seite. Okay, da kommt jemand, der hat nicht diesen Hintergrund wie Marco, den übrigens die allerwenigsten Geschäftsführer haben, denke ich mal. Stört das irgendwo, dass man immer wieder so ein bisschen darauf angesprochen wird? Oder ist das auch ein Nachteil, diesen Stallgeruch nicht zu haben? Oder kann man das irgendwie kompensieren?
Nee, überhaupt nicht. Also erstens mal kommt das Feedback auch gar nicht so zurück. ich war 92, wo ich Student in Bamberg war, das erste Mal in der Halle gestanden, in der Blauen. Da Mike Jekyll, Kai Nürnberger, Sly Kinchen, Arne Ahlig.
Ui, die Buschmann-Generation.
Ja, ja, so ungefähr. Also ich hab das schon geatmet. Wenn man in Bamberg lebt, dann ist Basketball ein Teil von der Bevölkerung. Also insofern habe ich das schon ein bisschen inhaliert. Ich fand es total überraschend und auch positiv, wie ich jetzt gerade bei den anderen Clubmanagern aufgenommen worden bin in der BKBBL-Gemeinschaft. Die haben mich am Anfang sehr unterstützt, auch gerade Volker zum Beispiel. Ihr teilt euch ja den Job ein bisschen. Du bist ja eher der Euroleague-Mensch und Volker ist für die BBL.
Ah, Volker Stieg, wusste ich gar nicht.
So von der Gewaltenteilung ein bisschen zuständig. Also ich habe sehr viel mit Volker zu tun. Die unterstützen mich total, auch beim Ankommen. Da haben mich unterstützt. Und also wir hatten jetzt die Wahl zum Präsidium im Sommer, im Juli. Und ich habe auf Anhieb diesen Posten bekommen, das war für mich schon ein Vertrauensbeweis. Also ich glaube nicht, dass das noch ein großes Thema ist. Mhm. Wir kommen da, glaube ich, ganz gut miteinander zurecht. Ist wirklich so.
Ja. Buschi, du warst ja auch mal in der zweiten Klasse, ne? Mit 13, 14 damals bist du zum Basketball gekommen. War das ungefähr das Alter auch?
Bei mir war es das gleiche Alter wie bei Marco. Ich habe allerdings nicht diesen Riesenvorteil gehabt, dass mein Vater eine Basketball-Koryphäe war. Er war nur Jugendwart beim SSV Hagen damals, du kannst dich schwach erinnern. Aber ich bin sehr früh auch mit Basketball konfrontiert worden. Und ja, tatsächlich meine Generation hier, so Arne Ahlig, Kai Nürnberger, gegen den habe ich Deutsche Meisterschaft in der C-Jugend gespielt. Der war 2 Jahre jünger, den haben sie hochgezogen, weil er so gut war. War überraschenderweise damals auch schon deutlich besser als ich. Darum hat er die entsprechende Karriere gemacht und ich nicht. Aber ich bin auch sehr, sehr früh zum Basketball gekommen und ich habe natürlich auch den Marco sehr, sehr früh in seinen Anfängen in Deutschland, in Hagen erlebt und in Svetislav damit auch. Eine besondere Sippe,
die Pešić. Ich bin wahrscheinlich der Einzige, der noch im Basketball aktiv ist, der Buschmann live gesehen hat.
Ich habe ihn auch live gesehen, wie er auf der Bank gesessen
ist. Nein. Also bei BG Hagen, zweite Liga, ein unglaublich guter Distanzwerfer, Schütze. War er, Nummer 8 hast getragen, glaube ich.
Ja, weiß ich langes gar nicht mehr.
Langes, blondes, lockiges Haar. Ja. Aber das Einzige, was ihm gefehlt hat, dem Buschi, war die...
Jetzt bin ich gespannt.
Der Ehrgeiz und die Power, die er heute an den Tag legt, wenn er sie früher gehabt hätte, wäre er wahrscheinlich Nationalspieler geworden. Weil er hatte etwas, was viele nicht haben, das Gefühl für Spiel. Deswegen kann er das heute so gut...
Kann ich das irgendwie als Klingelton für mein Handy?
Nein, aber das Problem war, dass der natürlich nicht ehrgeizig war. Ja. Er war faul. Und,
hallo,
das gibt's auch als Klingelton.
Das gibt's auch als Klingelton. Er war faul.
Es war so, ich war aber gerne der Prinz in der Provinz.
Das weiß ich. Und das haben wir Trainer natürlich auch gewusst. Deswegen ist er bei BG Hagen hängen geblieben.
Tja, dann kommen wir doch einfach zu den Mannschaften, die mittlerweile in anderen Regionen spielen, nämlich eure beiden Teams. Das hat sich ja jetzt doch ein bisschen hochgeschaukelt in den letzten 2-3 Jahren. Die eine Mannschaft befruchtet die andere und umgekehrt, kann man das so stehen lassen? Also man ist irgendwie froh, dass die Bayern dazugekommen sind und dann haben die Bamberger gesagt, geben jetzt auch ein bisschen Gas und da ist einer, der auch ein bisschen Geld in die Hand nimmt. Das ist schon so ein gegenseitiges Geben und Nehmen, oder?
Also in erster Linie verstehe ich überhaupt, also es gibt überhaupt keine Konkurrenz in dem Sinne, also Konkurrenz sportlich auf jeden Fall, aber es gibt keine, also mindestens so sehe ich das, ich weiß nicht, wie läuft das, es gibt kein böses Blut. Also dass man sagt, jetzt ist man irgendwie auf Kriegsfuß, weil ich persönlich mit Baesi super, super gut zurechtkomme. Ich kenne ihn auch länger, mit Rolf sowieso. Volker und Rolf, das, was ich mitbekomme, arbeiten auch sehr eng zusammen in verschiedenen Gremien, wo sie sich auch treffen, außerhalb der Vereine. Und dass es auf dem Spielfeld eine Konkurrenz gibt, das ist ganz klar. Ich glaube, dass, ich weiß nicht, wie es bei Bamberg, also bei Brose Bamberg jetzt, aber bei uns ist es nicht so, dass wir jetzt gucken, was machen die und dann ziehen wir nach. Ich glaube, das.
Ja, aber jetzt mal so, sagen wir mal sowas wie Steiger und Edbihi. Ja? Die wechseln jetzt von Bayern zu Bamberg.
Ja.
Und ihr arbeitet irgendwie da zusammen und mögt euch irgendwie. Aber wie erfährt man das dann? Also ruft man dann sich gegenseitig an oder kommt dann der Agent? Oder
nein, ich habe
Ich meine, über Telekom Basketball hätten sie es erfahren.
Ja. Also, was ist Luca und Yasin angeht, das habe ich aus der Presse erfahren. Ich wusste, dass die rechtzeitig oder frühzeitig unterschrieben haben und das geht da vollkommen in Ordnung, weil diese ganze Diskussion über einen Spieler kommt von einem Verein zum anderen. Wir hatten jederzeit die Möglichkeit, den beiden Spielern auch frühzeitig Angebote zu geben und denen die Möglichkeit zu geben, bei uns zu bleiben. Das haben wir nicht getan aus verschiedenen Gründen.
Und wenn du dann liest, sagen wir mal, du liest dann in der Zeitung oder wo auch immer, hast du ja gehört, aus der Presse, Steiger und Edbihi gehen zu Bamberg.
Ja.
Da denkst du dir dann, habe ich jetzt was übersehen? Warum holen die jetzt die beiden Spieler, die doch behalten sollen?
Warum,
oder?
Warum Bamberg Luca und Yasin geholt haben, ist ganz klar. Weil beide Spieler gewisse Qualitäten brauchen, die wahrscheinlich Trinkieri braucht. Sonst würde er sie nicht holen. Ich glaube, dass kein Verein das ist meine Überzeugung, dass kein Verein einen Spieler holt, um der anderen Mannschaft zu schaden. Im Sinne, ich hole ihn jetzt weg, setze ihn auf die Bank, der spielt nicht, aber der ist jetzt nicht bei dir. Das kann ich mir nicht vorstellen, weil bei uns geht es wir haben ein gutes Budget, wir haben gut gearbeitet, damit wir ein gutes Budget haben, aber so viel Kohle haben, glaube ich, weder wir noch Bamberg, dass wir einfach jemanden holen, auf die Bank setzen. Das heißt, ich weiß, warum diese beiden Spieler da sind, aber ich weiß auch, dass ich jetzt nicht dem Rolf oder dem Andrea oder wen auch immer einen Vorwurf machen kann, dass diese zwei Spieler geholt haben, weil ich immer sage, ich habe immer selbst die Möglichkeit gehabt, diese Spieler bei uns zu halten. Mhm. Wir haben grundsätzlich letzten Sommer eine Entscheidung gehabt, dass wir mit keinem Spieler sprechen, bevor die Saison vorbei ist. Somit haben wir auch nicht mit Luca und Yasin gesprochen und dass die dann mit Bamberg oder deren Agent oder beide Spieler mit Bamberg verhandeln, das habe ich gemerkt frühzeitig, aber das war völlig in Ordnung.
Also ich glaube, dass das, erstens ist Bayern so ein bisschen das Salz in der Suppe, wo es in die Liga reinkam, das kann der ganzen Liga nur gut tun. Und es ist auch diese bisschen, sagen wir mal, gespielte Rivalität, die, glaube ich, die brauchen wir auch.
Ist das gespielte Rivalität? Also
ja, wenn du die beiden Coaches nimmst, dann haben die natürlich einen sportlichen Ehrgeiz. Und da ist auch Psychologie dahinter, das ist ja ganz logisch. Und da geht es nicht um Schauspielerei, sondern da ist Rivalität da. Ich glaube, das wäre ja auch falsch, wenn keine da wäre. Jetzt kann man mir sagen, okay, ich bin da ziemlich streamlined, aber ich glaube schon, dass man den Wettbewerb schon ein bisschen tragen muss, wahrscheinlich auf allen Ebenen. Das heißt ja nicht, dass wir, wie es Marco angesprochen hat, im Sinne der Liga gemeinsam an der Entwicklung dieser Liga arbeiten, ja, weil da haben wir beide das gemeinsame Ziel. Mhm. Also wir haben sehr viele Gemeinsamkeiten, die man einfach miteinander tragen muss und da deutscht man sich wirklich sehr, sehr offen aus. Aber unterm Strich sind wir zwei Wettbewerber, die weiterkommen wollen. Und da endet dann halt irgendwann mal auch die Freundschaft. Und so muss es, glaube ich, auch sein. Ohne dass wir uns jetzt bis aufs Messer bekriegen. Ich glaube schon, dass wir ein sehr, sehr gutes Arbeitsverhältnis haben und uns wirklich partnerschaftlich im Sinne der Liga dann noch verhalten.
Und wenn trifft man sich dann so mal, sagen wir mal, auf dem Transfermarkt und hört, oh, da sind die Bayern dran, jetzt geben wir dem auch ein Angebot und machen da so ein bisschen
Alarm, sowas? Ich glaube, das ist Quark. Der Spielermarkt, jeder Coach hat seinen eigenen Ansatz. Also Marco wird ja für seinen Vater auch gucken, mit welchen Typen passen da am besten in das System Pesic. Genauso wie Daniele Baiesi schaut, was passt am besten zu einem System Trinkieri. Also wir gucken jetzt nicht nach dem Motto, jetzt luchst man den Bayern mal einen Spieler ab. Da hätte man vielleicht, müsste man mit einem anderen Etat arbeiten, damit man da nochmal so solche Spielchen macht. Das ist nicht das. Also
oder wenn die sich jetzt so einen Renfro holen, dass man sich denkt, ah, der war ja auch mal bei uns. Und, jetzt haben wir es nicht geschafft, den zu entwickeln. Ja,
aber die haben doch so Wanamaker. Was wollen sie jetzt mit Renfro, wenn sie Wanamaker haben? Für dickes Geld verlängern. Da sind ja Zahlen im Umlauf, das ist ja Wahnsinn, ja, was dann Wanamaker da draufgepackt hat.
Die Top 50 Euroleague-Spieler gesehen, da taucht keiner von uns beiden
auf. Doch, John Bryant taucht auf.
John Bryant taucht auf, ja.
1,3 Millionen.
Ich erwarte von dir, Michael, ich erwarte von dir, als ein meiner Information nach sehr gut informierten Sportjournalisten, dass du nochmal auf diese Liste schaust. Und wenn du den John Bryant findest...
Habe ich gefunden.
Wenn du jetzt drauf schaust, in diesem Moment auf diese Liste, wenn du ihn da findest, ne, gibt's eine Belohnung für dich.
Also Moment, ich habe den Artikel auf der Dropbox, ich hab den dabei. Ne?
Ja, dann du kannst dir relativ sicher sein, dass Marco sich schon mit den Betreibern in Verbindung gesetzt hat und gesagt hat, pass mal auf, tickt ihr noch ganz richtig, alles plumper Quatsch, nehmt den da raus. Da gehe ich jetzt mal stark von aus.
Ich glaube, ich habe diese Liste gelesen und die Gefahr heutzutage ist, dass irgendeiner kommt und haut da irgendwelche Zahlen raus. Das ist ja, ich glaube, dass 70% dieser Zahlen überhaupt nicht stimmen. Erstens, ich habe zum Beispiel gehört, dass der Diamantidis dieses Jahr für 300.000 Euro spielt.
Ich frage dich, warum wird das nicht einfach so wie in der NBA veröffentlicht? Da steht bei jedem Team dabei 15 Millionen. 100.
Ich weiß nicht, das weiß Rolf wahrscheinlich besser, ob das rechtlich erlaubt ist, dass man so offen mit Gehältern und so weiter umgeht in Deutschland, das weiß ich nicht. Ich glaube, es geht auch keinem was an. Es geht ja nur euch was an.
Ich informiere ja den Zuschauer.
Ich meine, das geht ja euch nichts an. Ich glaube, dass das auch ein, was den Wettbewerb angeht, schon etwas ist, was geheim bleiben sollte. Mhm. Das glaube ich schon. Weil ich glaube, dass, um auf deine Frage vorzukommen, die Rolf beantwortet hat, ich glaube, dass die Gefahr heutzutage gibt's, als ich gespielt habe, das ist ja schon fast 10 Jahre her, dann gab es eine Handvoll Agenten. Heutzutage ist jeder ein Agent. Und jeder versucht, es ist nicht nur bei uns Konkurrenz, sondern auf diesem Agentenmarkt ist eine riesengroße Konkurrenz. Und du kannst dir vorstellen, dass du dass ein Spieler in einem Sommer von 5 Agenten angeboten wird. Und da wird schon angerufen und gesagt, ja, pass auf, Bamberg hat dem Spieler XY ein Angebot gemacht. Ne? Wenn du den haben willst, dann musst du ein bisschen drauflegen. Mhm. Und das lernt man mit der Zeit zu ignorieren. Aber es ist halt so, dass auch in der Anonymität des Internets viel gestreut wird, um irgendwo hinzukommen, um eine gewisse Diskussion zu starten. Ein John Bryant 1,3 Millionen zu verdienen, das heißt, ich glaube, diese Zahlen waren ja netto, würde uns 2,7 Millionen Euro brutto kosten wahrscheinlich. 2,7 Euro brutto ist, weißt du, und dann passiert Folgendes, dann liest es ein Jedovic, dann liest es ein Thompson und dann liest es ein, was weiß ich, wie die alle bei uns heißen, dann ruft der Agent an und sagt, Marco, das gibt's ja gar nicht, als wir verhandelt haben, du zahlst jetzt 1,3 Millionen an Bryant. Das heißt, solche Gespräche starten viel oder Unruhe. Wenn die Zahlen tatsächlich richtig wären, dann sind die halt richtig. Ne?
Ja.
Aber das ist ja total fern von
jeglicher... Deswegen wäre Transparenz vielleicht gar nicht schlecht. Wenn
ich weiß nicht, ob es rechtlich, Rolf, du weißt besser, ob es rechtlich...
Ich glaube, das ist eine Mentalitätsgeschichte in Europa und in Deutschland, dass man nicht über Gehälter spricht. Das ist das eine. Also rein rechtlich kann jeder sagen, was er will dazu. Aber es gibt auch ein paar Faktoren, die das Ganze einfach beeinflussen. Vertragsbestandteile jetzt irgendwie zu publizieren, das hebelt halt auch manche Verhandlungssituationen aus, wie Marco das angesprochen hat. Wenn wir hatten so die Situation zum Ende der Saison, spielen wir Euroleague oder nicht? Ja, es ging ja bis zum letzten Spiel, ist so ein Thema offen. Und die Jungs sind halt geil auf Euroleague. So, jetzt hast du natürlich in der Vertragsverhandlung immer so einen Hebel drin. Ja, da steht eine Klausel drin, nur wenn wir Euroleague spielen, zum Beispiel. Ja, wenn du mit sowas öffentlich umgehst, dann hast du natürlich extrem schwierige Karten in so einem Geschäft. Deswegen halten wir solche Dinge, müssen wir einfach zurückhalten, weil sie uns einfach in manchen Situationen auch schwächen würden.
Was an der Stelle natürlich problematisch ist, dass natürlich immer wieder Etats auch thematisiert werden. Ja. Das geht dann immer, wenn wir über sportliche Voraussetzungen sprechen, dann wird es natürlich in der Liga immer wieder thematisiert, dass gesagt wird, naja, wir können mit den Teams aus dem Süden der Republik nicht mithalten, weil die 15 Millionen haben. Wir haben 8, 9, 10. Wie nehmt ihr denn sowas auf, wenn es immer wieder heißt, und nicht nur von den bösen Journalisten, Marco, sondern eben auch aus der Liga, das ist für andere Clubs nicht mehr zu stemmen.
Ich habe von meinem Marketingchef vorgestern einen Artikel in die Hand gekriegt. Ich habe es Michael vorhin gerade erzählt. Jahresabschluss Real Madrid.
Und Barcelona im gleichen.
Ne? 28 Millionen Verlust. Und von den 38 Millionen Etat, die sie letztes Jahr hatten, sind 10 Millionen aus eigener Substanz erwirtschaftet. Also ich bin da eher stolz drauf, dass wir ein Stück mehr als die aus eigener Substanz schaffen, auch wenn wir einen großen Sponsor hinten dran haben, der sich extrem für uns engagiert. Ich will jetzt nicht für Bayern sprechen, weil da kommt ja immer die gleiche Diskussion auf. Wir haben Fußball dahinter, aber ich weiß, wie hart die Jungs dort arbeiten. Also da breche ich mal eine Lanze für Marco und für Volker. Wir sind stolz drauf, dass wir so weit sind. Ja. Und ich glaube auch, dass wir so eine Entwicklung einfach vorantreiben müssen. Ich meine, es gibt ja immer so diese schöne Diskussion, die Großen und die Kleinen. Wenn die Liga diese Vision, die wir uns mal selber ins Stammbuch geschrieben haben, stärkste Liga 2020, wenn wir überhaupt da in die Nähe kommen wollen, dann müssen wir so arbeiten.
Ja, jetzt, Moment. Da müssen wir natürlich jetzt dann schon differenzieren. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Nicht in jeder Region ist ein Stoschek, der das Volumen hat, als Mäzen so aufzutreten. Da gibt es nicht ganz so viele von in Deutschland. Und sehr wohl wissend, dass die Basketballer bei Bayern nicht am Tropf der Fußballer hängen. Sie leben aber natürlich und profitieren, und das ist kein Vorwurf, von der Marke Bayern München. Das hat eine große Strahlkraft. Ich denke, man muss das schon unterscheiden. Da kann man euch keinen Vorwurf rausmachen. Es sind aber andere Grundvoraussetzungen. Guck nicht so grummig, Marco, es ist
ja,
so.
Nein, aber pass auf, ich verstehe, also alles, was du gesagt hast, ist sachlich richtig, aber ein Wolfgang Haider zum Beispiel damals, der musste ja den Michael Stoschek auch überzeugen, dass er in Basketball investiert, weil der Stoschek hätte auch, ich glaube, es gibt Handball
in Coburg,
es gibt Fußball in Nürnberg oder wo auch immer in der Nähe von, also selbst in Franken und so weiter. Und
selbst in Franken, ja.
Ja, und ein Manager.
Sprach der Oberbayer.
In der ersten Liga ist.
Naja, nicht, die große ne? Basket sind eigentlich der
Nein, einzige. Nein, ich meine nur Fußball.
Naja, Fußball ist Diaspora.
Ja. Nein, aber was ich sagen wollte, ein Manager wie Wolfgang Haider ist damals, war, ich weiß jetzt nicht, wann der Herr Stoschek das erste Mal oder Brose das erste Mal richtig Geld in die Hand genommen haben, das wahrscheinlich.
Naja, das ging 2001, ging das los mit dem kleineren fünfstelligen Betrag.
Ja. Aber dann richtig, mein Millionenbereich, das kam ja dann wahrscheinlich Ende 2010.
Ja, es hat sich entwickelt, so mit, also wo wir das Namenssponsoring übernommen haben, da Mitte 2005 war das das erste Mal. Ja. Es hat sich entwickelt.
Und das muss man, also das ist ja eine Managementleistung. Also es ist ja nicht so, dass der Stoschek gesagt hat, jetzt Basketball, sondern man muss ihn auch überzeugt haben. Bei uns ist deine Antwort oder deine Argumentation teilweise richtig. Ja, am Anfang des Projekts 2011 war schon so, dass wir von der Marke profitiert haben, das Unternehmen das dann auch so gepusht haben, weil wir Bayern München waren, weil der Uli Hoeneß angerufen hat, gesagt, ich brauche Unterstützung. Aber spätestens beim Auslauf eines Sponsoring-Vertrages stellt sich ja auch ein Konzern, ein Unternehmen hin und sagt, okay, was habe ich jetzt von diesem, ich habe jetzt geholfen, Anschubfinanzierung, man mag es nennen, wie man es will, haben wir jetzt 2, 3, 4 Jahre gemacht. Gut, aber was jetzt? Und ich auf der anderen Seite sage, super, aber wir brauchen mehr. Und die Sponsoren zu überzeugen, nicht nur weiterzumachen, sondern auch mehr zu zahlen, und dass die nicht nur neben ihrem Logo FC Bayern München Basketball-Logo haben wollen, das ist ja klar. Das heißt, die ganze Strukturentwicklung mittlerweile fast 30 Festangestellte. Ich weiß nicht, wie viel ihr habt, wahrscheinlich
ein bisschen weniger.
Ja. Also das ist schon, es ist ja nicht so, dass es 5 Mitarbeiter in der Geschäftsstelle sind. Und dann beten die jeden Morgen vor dem Spiel in der Kirche, dass die Mannschaft gewinnt. Und wenn sie verliert, bricht alles zusammen. Ich glaube, dass das, was Brose oder was Bamberg in den letzten 2 Jahren gemacht hat, ist ja eine so wie ich es von außen verstanden habe, ist ja eine 180-Grad-Umstrukturierung. Also nicht nur was Personal angeht, sondern auch was die Strukturen angeht. Die Halle wurde umgebaut und so weiter. Und das zu schaffen, ohne dass du sportlich abfällst, es ist schon eine große Leistung. Das heißt, es geht nicht nur um, es geht nicht nur darum, geht der Ball rein heutzutage oder nicht, oder ist der Renfro die richtige Verpflichtung oder die Verlängerung von Wanamaker war das richtig oder nicht, sondern heutzutage geht es wirklich viel, was passiert im Backoffice, was passiert im Ticketing, Marketing, Merchandising. Und mittlerweile glaube ich, und sprechen nur über uns beide, weil wir nur da sind, glaube ich, wenn du dir die Euroleague-Vereine anguckst, dass wir mit dem, was wir umsetzen, und zwar auf dem offenen Markt, und das sind Sponsoren, Ticketing, Merchandising, Hospitality und so weiter, dass wir da schon zu den Top 8 Vereinen gehören. Aber wir haben keine Zuschüsse. Also wir haben jetzt nicht, wenn wir wie Barcelona 5 Millionen umsetzt, aber 30 Millionen ausgeben, dass da jemand kommt und sagt, okay, ihr habt immer 25 Millionen, aber nächstes Jahr bitte nochmal ins Final Four Euroleague. Das haben wir nicht. Und das ist der Nachteil, den wir auf dem europäischen Markt haben.
Ich muss eins sagen zum Thema Mäzenatentum. Es kommt ja immer wieder dieses Argument. Stoschek ist derjenige, der uns am meisten challenged, diesen Anteil zu reduzieren. Und er hat auch recht dabei. Ich unterstütze das zu 100%. Also wir arbeiten hart daran. Es ist auch unser strategisches Ziel, diesen Anteil zu reduzieren, weil nur so kann es tragfähig sein. Es würde jetzt bei uns kein Adlan-Szenario entstehen, wenn Brose sich jetzt zurückzieht. Ich glaube, wir könnten immer noch auf einem mittleren Niveau sehr, sehr gut bestehen. Das ist zwar nicht unser Ziel, weil unsere Zuschauer erwarten was anderes von uns. Sie sind ja auch ein bisschen verwöhnt aus der Vergangenheit. Das ist schon ein Aspekt, den man mal berücksichtigen muss. Aber wir arbeiten extrem an diesem Sponsorenmarkt um unsere Marke. Also da schaue ich mit viel Neid nach links, die FC Bayern überhaupt in die Nähe zu bringen.
Ja. In der Randsport, ihr habt mir übrigens beide auch nicht widersprochen. Ich habe ja nur von den Grundvoraussetzungen gesprochen.
Die Grundvoraussetzung.
Da hat jemand Frank gesagt.
Sind doch.
Ja, dann wird's ernst.
Was ich sagen will: Die Grundvoraussetzung bei Alba Berlin zum Beispiel oder bei Frankfurt, bei Ulm dann eher nicht, sind doch viel, viel besser als bei uns. Beiden.
Ja, aber warum?
Warum nicht? Alba Berlin war doch, also in der Zeit, wo ich da war, auch ein bisschen vor meiner Zeit, waren über eineinhalb Jahrzehnt nicht nur deutscher Marktführer, sondern auch europäisch ziemlich gut unterwegs. Das darf man nicht vergessen. Man hat einen europäischen Titel gewonnen und so weiter. Wieso sind die Grundvoraussetzungen bei mir besser als in Berlin?
Weil du in der zweiten Liga ein Projekt starten kannst mit dem Vereinsnamen FC Bayern München, mit einem Background, du hast die Leute angesprochen. Ja. Natürlich hat Uli Hoeneß seine Liebe zum Basketball wiederentdeckt und hat einfach geholfen. Es geht nur um die Grundvoraussetzung, Marco. Es geht nicht darum, was ihr daraus gemacht habt. Geh in Hagen los und sag, wir starten in der Pro A, gut, jetzt spielen sie BBL, aber okay. Starte in der Pro A und sag, guck nicht immer auf deine, die Apple Watch, die bimmelt immer irgendwie. Das sind andere Grundvoraussetzungen, das kannst du mir nicht ernsthaft...
Ja, aber die Grundvoraussetzung ist ein, wie soll ich sagen, das ist ja nur eine Grundvoraussetzung.
Am Ende des Tages. Genau das
aber,
sag ich
aber, ja. Aber wie gut diese Grundvoraussetzung ist oder nicht... Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Man darf nicht die Entwicklung eines Vereines, ich spreche jetzt nicht von uns, davon festmachen, sich daran orientieren, wie ist die Grundvoraussetzung. Weil es gibt genug Beispiele, wo die Grundvoraussetzungen hervorragend waren. Ich erinnere an Köln. In Köln waren Grundvoraussetzungen auch super. Erstes Spiel in der Köln Arena, Köln gegen Bonn. 16.000 Leute da ziemlich voll und so weiter. Es ist wichtig, was wird daraus gemacht.
Ja, ich glaube, da reden wir aneinander vorbei. Weil, also, nochmal, das möchte ich euch überhaupt nicht nehmen. Also da ist wirklich, ich erzähle Leuten heute, macht ihnen keinen Vorwurf draus, dass sie Bayern München sind, sondern schaut mal, dass diese Sportart in dieser Stadt, und das ist nicht einfach in einer Fußballstadt, auf eigenen Füßen steht und dass die Leute es hip und in finden, zu Bayern München Basketball zu gehen. Wir widersprechen uns da gar nicht, Marco. Ich sage nur, und das sind ja auch die Argumente, ich bin ja der Vertreter des kleinen Mannes, die Argumente, die immer wieder kommen.
Da muss Marco lachen.
die Argumente, die immer wieder kommen, geh nach Hagen.
Ich gehe gleich runter, wenn ich nach Hause gehe, schaue ich mal links unten am Parkplatz. Ja. Dann schaue ich auf den Parkplatz.
Das ist aus dem Volkswagen-Konzern.
aber das wird natürlich aus Tübingen, aus Hagen.
Nein, aber das stimmt
ist ja auch egal.
Aber das stimmt ja nicht.
Wenn wir das Ganze jetzt ein bisschen globaler betrachten, weil wir schauen mal auf die Sportart Basketball in Deutschland, glaube ich, das ist viel wichtiger an der Stelle, dass wir zwei jetzt in der glücklichen Lage sind, aufgrund welcher Umstände auch immer, dass wir auf dem Niveau Basketball spielen können.
Und so ein bisschen auch voranzugehen. Es ist ja auch wirklich so, wenn man sich umhört, die meisten finden es ja gar nicht schlecht, dass da zwei 2,5 Alpha-Tiere voranschreiten. Generell eure Einstellung, was glaubt ihr, was habt ihr für ein Gefühl? Ihr seid schon länger jetzt dabei, Vereine zu entwickeln. Ist das alles auf dem richtigen Weg in Deutschland? Es geht immer um die Positionierung hinter Fußball. Einholen kann man diese Sportart wahrscheinlich nicht, was immer das auch bedeutet übrigens.
Streiche das wahrscheinlich.
Ja. Mhm. Seid ihr der Meinung, dass das alles auf einem richtig guten Weg ist in Deutschland? Also ja, kann man da in den nächsten Jahren sagen, das ist, ich sehe skeptische Gesichter irgendwie bei beiden.
Ja, die Meinung, ist es auf dem richtigen Weg? Ich glaube, wir ziehen die richtigen Schlüsse in der BBL und denken über die richtigen Dinge nach. Wir haben jetzt einen Geschäftsführer eingestellt, genau auch mit der Perception, mit dem, wo es vielleicht bei uns ein bisschen krankt. Wie kriegen wir eine Reichweite hin? Wie kriegen wir mehr Interessierte an dieser Sportart überhaupt zueinander? Das ist so ein Thema. Und wenn wir das schaffen, da wirklich einen Hebel anzusetzen, dass man dann mehr Menschen überhaupt zu der Sportart bringt, sowohl als Zuschauer, aber als auch aktiv. Wir haben 250.000, 220.000 aktive Basketballer. In Spanien gibt es 1,5 Millionen. Das ist doch so eine Zielgröße, an der wir arbeiten müssen, mit dem Verband zusammen und den regionalen Verbänden, mit den Vereinen vor Ort. Das ist Sisyphus-Arbeit, aber das müssen wir tun. Also ich bin noch nicht zufrieden, ich bin überhaupt nicht zufrieden, wie das läuft, weil da müssen wir uns viel mehr verzahnen und viel mehr Überzeugungsarbeit leisten. Jetzt kann ich in Bamberg sagen, da gibt es nur Basketball, das ist easy. Ja, da gehst du in jedes Dorf. Ich wohne in Breitengüßbach, Basketballtradition ohne Ende. Mein Junior spielt da in der U16 oder U14. Und da haben wir Trainer, die haben mal Bundesliga gespielt. Ja, das ist geil. Aber da ist Bamberg so eine Insel der Glückseligen. Das ist, glaube ich, selbst in München schon ein Thema oder auch in Berlin. Ja. Wenn du mit dem Taxi da zur Halle fährst und du fragst den ja Eurobasket, dann sagt er, was ist heute? Nee, momentan ist IFA. Das ist doch ein bisschen das Thema, wo wir dran arbeiten müssen. Und da müssen wir vielleicht ein bisschen als Leuchttürme da vorne rangehen, aber wir müssen die weißen Flecken auf der Landkarte einfach kleiner machen, die jetzt
da sind. Ja, also liegt das dann wirklich daran, dass die Eltern ihre Kinder immer noch eher zum Fußball schicken? Ist das so ein, oder ist das... Ich meine, Fußball ist einfach so allgegenwärtig. Hat das was damit zu tun? Ich meine, heute, ich auf dem Weg hier in dieses Studio, ja, da ist diese kleinen Kästen, wo man die Zeitungen kaufen kann, ne, schmeißt 50 Cent rein. Und da ist immer die Titelschlagzeile. Bei der Bild-Zeitung zum Beispiel, da steht wirklich original die Schlagzeile, damit ich mir die Zeitung kaufe, Ribéry, Doppelpunkt, er kann wieder laufen. Da denke ich mir, da laufe ich vorbei und da schüttelt es mich zum einen, weil ich denke, das kann nicht sein, dass das die Schlagzeile ist, weswegen ich jetzt hingehe, diesen Kasten aufmache, 60 Cent reintue und mir die Bild-Zeitung raushole. Aber andererseits denke ich mir, das sind wahrscheinlich genau die Mechanismen, weswegen Fußball so funktioniert. Dass da steht, Ribéry, Doppelpunkt, er kann wieder laufen. Das wäre in der BBL kaum vorstellbar. Theis, Doppelpunkt, er kann wieder danken.
Die Schulter
oder?
Hält,
ist das irgendwie sowas?
Ich glaube, ich glaube, nach dem Spiel gegen Spanien, ich glaube, 1,2 Millionen haben zugeschaut.
Ja, genau.
Und dann gab es eine Pressemitteilung, eine Nachricht von Sport1, schlechte Quoten beim Länderspiel. Dann habe ich mir zwei Sachen gedacht, es kommt von Sport1, die reden über schlechte Quoten. Und dann zweitens habe ich mir gedacht, super, wir haben uns entwickelt. Mhm. Also wenn man sich dann... Wenn man sich dann anguckt, was vor 2 Jahren war, und dass es nicht mal live auf ARD und ZDF kam, sondern in irgendwelchen Nebensendern. Ich glaube, dass wir eine unglaublich große Geschichte gemacht haben mit der Telekom. Ich glaube, das ist unglaublich wichtig. Ich glaube, dass Also ich bin aus dem Urlaub zurückgekommen, meine Familie kam 2 Wochen später und ich habe meine Wohnung versucht aufzuräumen und da habe ich eine Fernbedienung gefunden. Und ich wusste nicht, wofür die Fernbedienung ist, bis ich herausgefunden habe, dass sie für einen DVD-Spieler war. Und ich wusste nicht, dass ich einen DVD-Spieler habe. Und dann habe ich nachgedacht, wann habe ich das letzte Mal einen DVD-Spieler benutzt? Und dann sagte ich mir, ey, pass auf, ich bin auf YouTube, ich bin auf Netflix zum Beispiel und Apple TV. Und ich brauche keinen DVD-Spieler überhaupt nicht, weil ich alles im Netz finden kann. Und wenn man ein bisschen vorausschaut, und da bist du wahrscheinlich mehr Experte als ich, wie in 5 Jahren diese Quoten gemessen werden, da werden diese traditionalen Quoten, wie zum Beispiel, wie viel Einschaltquoten hast du im ZDF, wahrscheinlich überhaupt sekundär wichtig sein. Und wir haben jetzt, oder wir bauen, die Liga baut mit der Telekom eine Plattform für die Zukunft auf, und wir verkaufen uns viel zu schlecht. Wir müssen das gut reden. Ich glaube, wir müssen den Leuten erklären, wie die Entwicklung in 3, 4, 5 Jahren sein wird. Dass ich jederzeit am Flughafen saß, ich jetzt mit Andreas Burkhardt, wir saßen, bevor wir jetzt von Düsseldorf, übrigens, ich habe die längere Anreise gehabt, ich bin aus Düsseldorf gekommen, und dann sitzt du am Flughafen. Am Flughafen, haben wir uns die Highlights angeguckt und die Interviews angeguckt und so weiter. Und ich glaube, Anton saß dann neben uns und hat auf sein iPad das Spiel nochmal angeschaut. Ne? Und wir müssen das besser verkaufen, meiner Meinung nach. Mhm. Weil ich bin, die Medienlandschaft entwickelt sich so schnell, dass die Zielgruppe, die wir haben, genau da ist, wo wir sie haben wollen, nämlich im Internet. Und die Quotenrechnungen, so wie jetzt nach jedem Sat.1-Spiel, wie viel Quote, es wird in 4, 5 Jahren, glaube ich, auch für Sponsoren nicht relevant sein. Weil heute, wenn du mit Sponsoren verhandelst oder Verträge verlängerst und guckst, als du angefangen hast, mit denen zusammenzuarbeiten, dann gab es überhaupt kein Social Media. Es war für die Sponsoren nicht so relevant. Heute ist es sehr, sehr relevant. Und ich glaube, dass, also ich rede jetzt nur über diese Telekom-Geschichte oder den Fernsehvertrag. Ich glaube, das ist eine riesengroße Geschichte. Und ich glaube, wir müssen zukunftsorientiert denken. Und nicht ständig drauf schauen, wie die Quoten jetzt sind, sondern was wird in 3, 4 Jahren sein. Und da müssen wir Vorreiter sein, weil da werden wir vor Handball sein, da sind wir jetzt schon vor Handball, Eishockey, Fußball ist eine ganz andere Geschichte. Aber unsere Zielgruppe, Leute, die sich für uns interessieren, sind im Internet. Handball sind sie es nicht.
Das ist meine Meinung. Völliger Schmonz, zu gucken, ob Basketball populär ist oder nicht, wenn man alle 2 Jahre ein Spiel bei den Öffentlich-Rechtlichen überträgt und dann auf die Einschaltquote guckt, um dann festzustellen, ob Basketball populär ist.
Es ist trotzdem gut, dass das Final Four, dass du ein Live-Spiel sehen kannst. Ist super. Es wäre auch super, wenn wir zum Beispiel jetzt gegeneinander spielen, dass es nicht nur auf Telekom kommt, sondern auch im BR. Es ist super. Aber wenn wir jetzt über 2020 reden, das sind ja 5 Jahre, was wird in 2020 wichtig für die Sponsoren, für die Medien sein und so weiter? Und ich glaube, da sind wir auf einem total richtigen Weg. Das ist meine Überzeugung.
Also ich würde das noch konsequenter gehen. Da würde ich dir ausnahmsweise mal widersprechen. Ich fände es genau das falsche Signal, wenn es jetzt schon dann auch im BR laufen würde. Lass mich ausreden. Ja. Ich würde es dann schon so machen, dass wir, so ist das leider, die Leute wirklich auf die harte Art und Weise im Grunde davon überzeugen müssen, wo der Mehrwert dieses Produktes ist. Und wenn wir den Weg gehen, da bin ich ganz bei dir, in 4, 5 Jahren, dass ganz viel sich im Netz abspielt. Und dann ist es so erfolgreich und die Leute registrieren, boah, das will ich auch sehen. Dann würde ich Leuchttürme setzen. Das, wovon heute immer noch Bundesliga-Manager träumen, am Sonntag um 15 Uhr in ARD und ZDF oder ARD oder ZDF, ja. Brose Baskets Bamberg gegen FC Bayern München, Ratio Farm Ulm gegen Alba Berlin. Stand jetzt, um es groß und populär und besonders zu machen, das werden manche nicht gerne hören. Ist es tatsächlich der Weg zu sagen, wenn du das Produkt so haben willst, ich sage jetzt einfach mal auch in der Qualität, wie es ist, und vielleicht noch immer besser werden, da arbeiten wir dran, musst du die Leute, oh, jetzt gibt's auf die Ohren, zwingen, es sich da anzuschauen. Entwickelt sich das Ganze in eine Richtung, die wir uns alle wünschen, kannst du irgendwann mal hin und wieder die Leuchttürme setzen. Aber diese Träume stand jetzt, wir wollen vielleicht sogar jede Woche das Spiel der Woche auf einem der großen 4, 5 Sender in Deutschland haben, ist einfach nicht realistisch. Und ein sehr guter Punkt habe ich noch von keinem Sportmanager gehört, dass wirklich die Überzeugung auch da ist, diese Quotenermittlung wird sich ändern. Und wir schauen nur mal, wir müssen nicht nur auf den Sport gucken, wir müssen auf Shows gucken. Schaut euch die Entwicklung von Quoten, von Shows im TV an. Schaut mal genau hin. Ich nehme mal ganz kurz, ich weiß, ich schweife ab, ein Beispiel. Joko und Klaas, vielleicht viel zu internetaffin fürs deutsche TV. Vielleicht finden die gar nicht mehr ihre Quote, die sie wirklich an Fans haben, im Fernsehen, sondern das ist das klassische Internetprodukt.
Ja, ich hab die Zahlen jetzt nicht im Kopf. Ich glaube, dass YouTube die Rechte an der italienischen Liga in Australien gekauft hat.
Was?
Ja, YouTube hat die Rechte an einer großen Fußballliga, ob es italienische war oder was auch immer, gekauft, ich glaube, auf dem australischen Markt. Kann auch indische sein, ist egal. Und die Quoten, die da im YouTube bei Live-Spielen also zu sehen, das ist sehr, sehr interessant.
Ja, das ist super interessant.
Ich glaube, du hast du nicht auch irgendein Spiel auf YouTube, war das ein NBA-Spiel, irgendwas war
da? Ja, wir haben das auch mal gemacht und das waren sehr gute Abrufzahlen.
Das heißt, ich glaube, oder ich bin überzeugt, oder es kommt irgendeine andere Erfindung, die jetzt, von der wir keine Ahnung haben. Ich bin überzeugt, dass das, woran wir jetzt arbeiten, 2020 uns an die Vorreiterrolle des europäischen Basketballs, aber auch des deutschen Sports führen wird. Wenn wir das aber auch gut verkaufen, wir müssen das gut verkaufen. Wir können nicht sagen, ja, wir brauchen Quoten, Quoten, Quoten. Ja, wahrscheinlich in den nächsten 2-3 Jahren, wahrscheinlich auch für Sponsoren und wahrscheinlich auch für Herrn Stoschek und Herrn Schilz wichtig, dass das auch mal in Öffentlich-Rechtlichen und so weiter. Wahrscheinlich stimmt das alles, aber langfristig, mittelfristig gesehen, glaube ich, bin ich überzeugt, dass die Messung nicht nur über TV-Läufe, sondern
ja, die GfK ermittelt ja heute schon die TV-Quoten, die du jetzt siehst, also wenn du die jetzt abrufst morgens früh, ja. Da sind auch schon Internetdaten mit involviert. Also auch Menschen, die den Tatort sich um 22.30 Uhr in der Mediathek dann anschauen oder wie auch immer, irgendeine Folge halt, das wird dann auch schon teilweise mit verarbeitet. Also man ist da schon auf dem Weg, dass irgendwie, aber das ist noch wirklich Zukunft, da, wie gesagt, die nächste neue Erfindung werden das wahrscheinlich...
Sehr technisch.
Jetzt kommt erstmal das selbstfahrende Auto, da sind wir wieder bei Brose.
Ja, genau. Also nochmal, das Bestreben und der Wunsch, ein Finale 5 beim TV-Partner dann zu haben, das halte ich für völlig nachvollziehbar. Und wir haben ja nun auch, wenn wir die demografische Entwicklung in unserem Land anschauen, auch noch Leute, die vielleicht nicht so internetaffin sind. Ich verstehe den Wunsch. Ich bin nur ein Freund davon, Dinge konsequent zu machen. Und das ist hin und wieder auch mit Pillen verbunden, mit bitteren Pillen. Aber das ist meine persönliche Sichtweise. Ich habe natürlich einen anderen Blick drauf als Manager eines Clubs, das ist klar. Aber nochmal, Basketball Europa beneidet die BKBBL um diesen Deal. Basketball Europa.
Das Produkt hat eine Exzellenz, die, glaube ich, die viele wirklich gern sehen würden in ihrem Land. Also dafür...
Beide Elefanten-Geschäftsführer einer Meinung. Gibt es denn irgendein Thema, wo wir euch noch ein bisschen entzweien können? Gibt es irgendwas, wo wir Öl reingießen können? Nationalmannschaft, sowas so?
Das schaffst du nicht.
Ne? Nationalmannschaft, Spieler abstellen, Verletzungen. Ne?
Ja, da kann man einzelne davon wahrscheinlich ein bisschen triezen. Aber
müssen wir nicht machen. Oder? Du bist ja etwas später zurückgekommen aus Hagen. Marco, warst du beim DBB noch oder so?
Nein, wir sind ja
so. Wir würden gerne so eine Exklusivmeldung noch raus. Henrik Rödel, neuer Bundestrainer, auch der FC Bayern hat ihn durchgewinkt. Und war das vielleicht heute Morgen vielleicht?
Wir winken keine Bundestrainer durch. Ich weiß nicht, wie es in Bamberg ist.
Buschi hat ja vorhin gesagt, er hat ein paar Transfers zu vermelden.
Ja, Buschi hat immer ein paar Transfers zu vermelden. Ja, vielleicht weiß Buschi.
Ja, aber wenn der Pressemann...
Buschi hat doch den Steiger vermeldet.
Ja,
exklusiv. Auf
Telekom Basketball. IB wusste ich auch, aber dann dachte ich mir, lass die Bamberger auch noch ein bisschen was raushauen.
Ja.
aber ich sehe gerade, dass Thorsten Vogt, euer Pressemann, schon fast hyperventilierend an seinem Wasserglas unterwegs ist. Wir gehen ja davon aus, dass sich noch was tut bei den Brose Baskets, vielleicht auf groß.
Ja, irgendeiner, der durch den NBA-Cut fällt, der kommt noch.
Aber ich weiß nichts.
Ja, irgendeiner, der 13. im Roster ist in, weiß ich nicht.
Ich glaube, wenn wir jetzt uns die ersten 3 Spiele anschauen, haben wir genügend Substanz, die es liefern kann. Nicolo Melli ist einer, mit dem wir auf beiden Positionen was anfangen können. Yasin liefert ab, das, was er soll. Das hat Marco ja vorhin schon gesagt. Ich Ich habe mich mal gewundert, dass er bei euch jetzt nicht die Rolle gespielt hat, die er bei uns zugedacht
bekommen
hat.
Wir haben ihn auf das Jahr in Bamberg vorbereitet.
Danke. Damit er fit ist. Das habt ihr gut gemacht. Er ist ja ein ganz feiner Kerl, also Wahnsinnspersönlichkeit.
Ja, und Lukas Steiger habt ihr einen Dreijahresvertrag gegeben. Ich meine, das ist ja auch meine Aussage, ne?
Ja, weil man daran glaubt, dass er in das System passt. Auch danke dafür, für die Vorbereitung.
Also Spieler sind topfit nach Bamberg gekommen.
Wer hat denn eigentlich den besseren Kader? Die Bayern oder die Bamberger?
Ah, das ist eine gute Frage. Ich habe einmal gesagt, da hat der Kollege Pesic darauf geantwortet, das fand ich total schön. Der Bayern-Kader ist keine Explosion. Da gab es die Antwort, glaube ich, von Marco, total charmant. Er hat gesagt, wenn ich über den Bayern-Kader spreche, ist das so, wie Marco über Autoteile spricht. Da hat er vielleicht ein Stück weit recht. Also ich maß mir nicht an, sportlich zu sein. Wenn ich das sehe, habe ich einen heiden Respekt vor dem, was in München geschehen ist. Aber wir haben es vorhin schon angedeutet, ich glaube, man guckt gar nicht so auf die anderen, sondern man schaut auf sich selber. Welches System, welche
Hey, jetzt pass mal auf. Im Himmel ist Jahrmarkt, keiner guckt auf den anderen. Also jetzt mal ganz ehrlich, natürlich guckt ihr, was tut sich in München und die Münchner gucken, aber was tut sich da.
Ich glaube, Frau Buschi,
das beeinflusst nicht die Kaderplanung.
Okay, klar.
Also, ich weiß ja auch, was in Ulm los ist oder in Tübingen.
Logisch. Aber Marco, wenn du abends im Bett liegst, hast du doch schon mal überlegt, eure Starting Five gegen Bamberg Starting Five, Finale, wer gegen wen, oder? So mal privat, in der Freizeit.
Du, guck mal, letztes Jahr zum Beispiel, ne? Letztes Jahr hatten wir unglaublich viele Verletzungen gehabt. Wir, bis auf Bo McCaleb, haben wir keinen nachverpflichtet, weil unsere Philosophie eigentlich die ist, dass ein Spieler, wenn er sich verletzt, auch wenn er 8 Wochen ausfällt, nicht die Angst haben darf, dass der sofort ersetzt wird. Ne? Also das ist, und dann erwartest du auch, dass dieser Spieler auch diese Identität schafft, um dir das irgendwann zurückzuzahlen. Ich weiß, bei mir, als ich in Teramo gespielt habe, mein letztes Jahr in Italien, hatte ich ein Muskelfaserriss in der Wade, das sie gar nicht erkannt haben. Und dann habe ich gesagt, ich fahre zu Professor Hertel. Und hat sich herausgestellt, ich musste 4 Wochen pausieren. Dann bin ich zurückgekommen und da war ein anderer Spieler da. Jani Cenox, der jetzt bei Lettland, übrigens ein sehr guter Spieler. Das heißt, aber wir haben eigentlich ständig gekämpft, um irgendeinen Rhythmus zu finden. Bamberg auf der anderen Seite hat auch einige Verletzungsprobleme gehabt. Wir haben dann nachverpflichtet und dann irgendwann, ich weiß es nicht, 2, 3, 4 Spieler. Das ist jetzt eine andere Konzeption, wie man, aber beide total legitim. Und dann irgendwann hat es Klick gemacht, weil der Trinkieri dann Spieler gefunden hat, den er total vertraut hat. Und der Trinkieri hat letztes Jahr mit 8 Spielern gespielt. 9. Ne? Das wird sich dieses Jahr wahrscheinlich ein bisschen ändern, weil es ist schwierig. Es ist ein großer Unterschied, ob du Dienstag, Mittwoch und dann Samstag, Sonntag spielst oder Freitag, Sonntag. Ja. Also und deswegen wahrscheinlich ist der Kader noch sicherlich ein bisschen breiter geworden. Aber am Ende des Tages ist doch, ob mein Kader besser ist als seiner oder wer bei mir in der ersten 5 steht und wer bei Rolf in der ersten 5 steht, ist schwer zu sagen, weil du weißt nicht, was passiert. Wenn wir alle gesund bleiben, haben beide Mannschaften sehr gute Chancen, am Ende der regulären Saison oben zu stehen.
Okay, aber wir sind ja jetzt hier ein Podcast, ne? Das heißt also, so ein bisschen was, so ein Special hinten raus brauchen wir doch. Das heißt, jeder darf sich einen Spieler vom anderen Verein rauspicken, den er gerne hätte.
Ey.
Wen würde den FC Bayern, würde Marco nehmen? Wenn du einen Bamberger nehmen dürftest. Das heißt ja nicht, dass er nächstes Jahr bei euch spielt.
Nein.
Dann gehe ich kurz ins
Zeit. Nein, das ist Business. Wenn ich einen Bamberger Spieler, der Bamberger Spieler, den ich gerne bei mir sehen würde, ist kein Spieler, der in der ersten Mannschaft spielt, sondern Tibor Taras.
Ach komm.
Den würde ich gerne bei uns sehen. Also wenn ich jetzt einen aussuchen würde.
Okay, der ist ja noch, da reden wir von 2020.
Ja, wie meinst du 2020?
Ist 18.
Ist 18.
18, ja, gut.
Ja. Das ist.
Jetzt, aber eine sehr diplomatische Antwort.
Nee, das war eine Antwort, die mich in Bamberg in Wallung versetzen würde.
Okay, gut. Was sagt der Bamberger? Wen pickt er sich beim FC Bayern? Die haben ja auch einen breiten Jugendkader. Also U14 deutscher Meister. Kannst du dir einen raussuchen?
Freudenberg. Ja, ich glaube, dann wäre es Pari. Aber wenn Marco das sagt, dann haben wir es nicht falsch gemacht, mit Tibor da längerfristig zu planen. Also der Unterschied vielleicht von der Kaderplanung letztes Jahr zu diesem Jahr ist schon ein wesentlicher für mich. Wir haben in der Kürze der Zeit nur mit dem Coach und ein Kader zusammengestellt. Dieses Jahr haben wir deutlich konsistenter über 7 oder 8 Monate gearbeitet, vor allem mit Daniele Baiesi. Und der wirklich im Sparring mit den Coaches zusammen die Mannschaft dann aufbaut. Und das ist deutlich, deutlich mehr Zeit und Intensität in die Planung reingelaufen. Mhm. Und insofern haben wir da, glaube ich, auch jetzt nicht die Not, wie Marco das beschrieben hat. Carlon Brown war die ganze Saison verletzt, da muss man nachziehen. Josh Duncan war 12 Wochen verletzt, da musste man was tun. Das waren für uns 2 Schlüsselspieler, wo klar war, dass sie länger ausfallen, leider. Und dann haben wir auch Fehler begangen bei der Besetzung, mit Josh Shipp zum Beispiel.
Ja.
Und das hat ein bisschen zu der Rotation geführt.
So, Sie haben keinen Streit entfachen können, Buschi. Die beiden mögen sich, sie schätzen sich, sie machen beide, sie schätzen
sich. Ich finde auch, Streit ist das Quatsch, völlig auch, ne? Falsche Wort. Ich finde wichtig, dass es eine gesunde sportliche Rivalität gibt und ja, auf möglichst hohem Niveau. Ich würde mir auch wünschen, dass Alba da ein bisschen mit streiten, nein, eben nicht streiten, sondern mit rivalisieren kann. Und dass hin und wieder ein kleiner diese beiden Elefanten auch mal ärgert und schlägt. Das würde ich mir wünschen, weil ich natürlich komplett neutraler Sportjournalist bin.
Ja, du bist der Vertreter des kleinen Mannes.
Genau, das haben wir ja geklärt.
Dann haben wir unsere Schlagzeile,
die wir brauchen. Die ganz große Gefahr, die ich sehe, die mich total sensibel und aufmerksam macht, ist die Gefahr, die medial gestreut wird und auch von vielen Vereinen, weil wir haben im Basketball vielleicht extremer als die Jahre zuvor eine Underdog-Kultur. Und 2 große Bs, vielleicht Alba Berlin und so weiter und so fort. Das ist eine ganz, ganz große Gefahr für meine Mannschaft. Das hat man gestern gesehen. Dass man denkt, man ist Bayern München und andere können nichts und es sind nur 2 Vereine und so weiter. Ist eine ganz, ganz große Gefahr für beide Vereine. Wenn man sich den Kader von Alba Berlin ansieht, das ist ein Euroleague-Kader, das sind sehr, sehr gute Spieler, sehr, sehr gute, erfahrene europäische Spieler. Und ich werde nicht müde zu erklären, dass wir eine kurze Vorbereitung hatten, Bamberg eine kurze Vorbereitung hatten und nicht nur Alba oder andere Vereine. Also es ist ihr seid jetzt Vertreter der Journalisten, was ihr macht, ist eine Stimmung zu erzeugen, dass eigentlich überhaupt keine Saison stattfindet bis zu den Playoffs. Wo dann, ja, das ist einfach so. Also es wird eine Stimmung erzeugt, es gibt nur 2 Mannschaften, die sind budgettechnisch und vom Spiel, Kader und so weiter so weit entfernt von anderen Mannschaften und vielleicht noch Alba Berlin. Das ist also
Marco, gefährlich. Mal eine kurze Zwischenfrage. Was soll ich denn sagen, wenn mich jemand fragt von der BIK, was ich glaube, wer deutscher Meister wird? Dann werde ich logischerweise immer sagen, dass ich glaube, das ist ja meine feste Überzeugung, dass die beiden besten Kader in Bamberg und in München sind und dass ich gucken muss, da war noch nicht aber die das Zusammenstellung.
War letztes Jahr nicht anders.
Ja, aber das muss ich doch dann sagen. Ich kann nicht sagen, ich vermute Tübingen und Hagen.
Aber wir können nicht, ich rede ja aus meiner Sicht. Ich erzähle meine Sicht. Und ich weiß nicht, wie es in Bamberg zugeht. Aber die Gefahr, in der wir uns befinden, das hat man gestern nochmal gesehen, zum Beispiel, wir fangen mit 6-0 an, sagen, ach, heute, und dann steht es auf einmal 10 Punkte für Hagen, weil der Hess jeden trifft, und das kann er. Und dann holen wir auf, steht es 38-38, und dann denken wir, jetzt ist eh alles vorbei, und auf einmal sind die zur Halbzeit mit 12 Punkten vorne. Und wir, also mein Verein, wir dürfen nicht zulassen, dass das Umfeld, weil die Jungs lesen auch Zeitungen, lesen im Internet, die Amerikaner verstehen jetzt auch mittlerweile sehr gutes Deutsch und so weiter, die länger da sind und so weiter. Wir dürfen nicht aufhören zu warnen, dass es auch andere Vereine gibt, die sehr gut spielen werden.
Eins würde ich schon gerne noch anfügen, weil das ist mir so ein bisschen bei dem Tip-Off-Meeting aufgefallen. Ich will die Situation vor Ort, ob die jetzt in Hagen oder Tübingen oder in Weißenfels oder in Bayreuth, die will ich jetzt nicht schlecht reden, aber von den 17 Clubs, die da waren, 16, es waren ja leider nicht alle da, haben gefühlt 10, 12 gesagt, naja, wir wollen die Liga halten. Ich sage es jetzt mal ein bisschen überspitzt. Wenn das unser Anspruch ist als Liga, dann formulieren wir auch die falschen Ziele. Ja. Ich habe das Glück, einen Aufsichtsratsvorsitzenden, einen Eigentümer zu haben, der uns auch pusht. Ja. Also ich schätze die Zusammenarbeit wirklich sehr, auch wenn sie manchmal anstrengend ist, aber der will uns vorwärts bringen. Und das kann ja nur unser Ziel sein, dass wir da mal vorwärts gehen. Auch wenn wir jetzt sagen, okay, ich habe einen Etat von 3 Millionen, dann setze ich mir zumindest mal das realistische, aber sportliche Ziel, im nächsten Jahr vielleicht eins oben drauf zu legen, über welchen Weg auch immer. Oder ich mache mal was anderes. Also da setze ich vielleicht schon ein bisschen so eine kleine Nadel, wo man als Liga selber mal Nabelschau betreiben müssen und sagen, was wollen wir denn eigentlich? Mhm. Man kann jetzt immer sagen, ja, die in München und die in Bamberg und die haben es ja eh gut. Die Ulmer, die wirtschaften wirklich super. Das ist für mich ein Vorzeigeklub. Also die haben auch Chile. Die haben einen Kader, der ist für mich sehr, sehr vielversprechend. Sie müssen halt viel mehr draus machen. Ja. Das ist vielleicht auch ein riskantes Projekt, weil man Langzeitverletzte einbaut. Aber die würde ich jetzt auch noch nicht gar nicht abschreiben. Und Oettl und Stoll machen für mich einen super Job dort. Und das ist für mich so ein Leuchtturm, der eigentlich viel zu klein gemacht wird. Also das ist so ein Projekt, wo sich andere auch dann identifizieren können. Die haben früher in der Kuperkhalle gespielt, da auch 2000 Zuschauer, und jetzt haben sie eine Arena, die wirklich vorzeigenswert ist. Also das können andere Städte auch leisten, mit einem gewissen Push. Und das erwarte ich schon von unseren Kollegen auch, um mal ein bisschen so einen Spin reinzugeben, dass sie sich da noch ein bisschen mehr strecken.
Okay, gut. Ich glaube, wir haben es. Ich muss als allererstes Dankeschön sagen. Ich war überrascht, wie schnell ihr beide zugesagt habt und wie problemlos das ging, euch einfach hier in ein kleines Studio zu kriegen.
Bei mir ist es so, ist vertraglich geregelt, dass wenn ihr ruft, dass wir sofort kommen. Ein
Telekom-Vertrag. Kann ich da auch mal mit der Telekom
sprechen? Scherz. Das war ein Scherz. Ist ja nicht weit vom Audidom, deswegen bin ich selbstverständlich.
Aber dann auch, ja, die weiteste Anreise tatsächlich.
Nein, ich muss euch, also meine, wir machen jetzt keine Telekom-Werbung, aber ich muss ein Kompliment machen, einfach wir müssen dieses Format pushen, und da bin ich 100% dabei. Also da müssen wir dafür einstehen, und ich finde es super, dass das läuft.
Gute Sache. Buschi, du hast die kürzeste Anreise dafür, dass du das Schlusswort bringst.
Ja, ich bin jetzt nicht überrascht, was wir hier so gehört haben. Find's auch gut, dass ihr da wart. Was ihr noch nicht wisst, dass in euren Telekom-Verträgen steht, jeden Monat jetzt einmal. nee, ich find's ganz gut, auch da mal jetzt über die 50-40 Berichterstattung oder 70-80 hinauszugehen, um mal so ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen. Und ich glaube, dass das den Basketballfans in Deutschland auch ganz gut tut, da mal genau hinzuhören. Besser als immer unser Gesabbel, Mike.
Alles klar. Bedanke mich nochmal. Schöne Zeit. Auf bald.
Danke euch. Ciao.